Er ist 125-facher deutscher Nationalspieler. Dreimal hat er den deutschen Volleyballpokal gewonnen und einmal sogar die Volleyball-Europa-Liga. Nach einer schweren Verletzung musste er seine Spielerkarriere beenden und hat an die Seitenlinie gewechselt. Seine zweite Saison als Trainer ist gleichzeitig seine erste als Coach des Bundesligisten TSV Unterhaching. Und die beginnt für Patrick Steuerwald und sein Team ziemlich holprig. Nach einem gemeinsamen Ausflug musste die Mannschaft in Quarantäne, der erste Spieltag deshalb verschoben werden. Patrick Steuerwald war aber zum Glück schon vorher zu Gast in der Sportgondel. Mein Name ist Lisa Schmierer.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gesenkte Sau. Muss es so sagen.
Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast selbst sehr lange als Spieler in Unterhaching gespielt, auch sehr erfolgreich. Wie war es jetzt für dich, als Trainer zum Verein zurückzukehren?
Ja, das Schöne ist, dass man halt sehr, sehr viele bekannte Gesichter trifft. Das ist im Volleyball sehr verbreitet, dass die Leute da mit dem vollen Herzblut drin hängen und auch dann sich nicht ständig austauschen. Das heißt, überall, wo man hinkommt, trifft man sehr viele bekannte Gesichter. Und genau aus dem Grund ist es natürlich schön, hier auch wieder zurückzukommen, die ganzen Leute, inklusive ein paar Neuer, dann wiederzusehen und kennenzulernen. Und ja, von daher sind wir jetzt auch familiär gesehen dann wieder zu Hause.
Aber die Voraussetzungen sind zu damals, als du dort gespielt hast, als Spieler sehr unterschiedlich. Der Verein hat auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Du hast die dreimal, die du den Pokal gewonnen hast, war alles mit Haching. Und das letzte Mal 2013. Danach hat sich aber der Hauptsponsor, der damalige, zurückgezogen. Und Haching ist aus der ersten Liga aus finanziellen Gründen ausgestiegen. Dann gab es in den letzten Jahren jetzt eine Kooperation mit einem Verein aus Österreich, die dann aber auch zum Ende der letzten Saison aufgelöst wurde. Jetzt startet der TSV Unterhaching nochmals in der ersten Liga. Was aber eigentlich ziemlich überraschend ist, denn so wirklich hat niemand damit gerechnet, dass Unterhaching nach dem Aus jetzt in der ersten Liga starten will und vor allem auch von Seiten der Liga starten darf. Wie hast du denn davon erfahren?
Ja gut, bis vor einem halben Jahr ist das genau die richtige Ausgangslage. Also jeder oder keiner ging davon aus, dass wir dieses Jahr in der ersten Liga spielen würden, sondern es war letzten Endes, die zweite Liga war geplant. Und dann kam eben aufgrund von Corona, mussten ja eben unter anderem die Alpenvolleys und zwei andere Teams, beziehungsweise eins musste, war schon früher klar, Eltmann, dass die aus der Liga aussteigen, weil die Insolvenz anmelden mussten. Und dann hat Rottenburg auch nicht für die neue Ligasaison gemeldet aufgrund von Corona. Dann war natürlich die Liga, sagen wir mal, auch auf der Suche und offen für Lösungen, um wieder mehrere Mannschaften in die erste Liga zu hieven, sage ich jetzt mal. Da gab es auch Unterstützung dann von Seiten der Liga und auch der anderen Vereine, die wir dann sehr viel Unterstützung erfahren haben. Und weil wir gesagt haben, ja, wir können uns das halt zu gewissen Bedingungen vorstellen, aber sicherlich nicht zu denen, was aktuell an Erstligateams alles für Voraussetzungen nötig wären, weil dafür einfach das Geld fehlt, die Grundlage fehlt, und haben dann aber in der Corona-Zeit quasi hat vor allem dann der Geschäftsführer, der Mihail Padureto, dann ein Team zusammengestellt aus den, wie wir es uns auch nennen, Local Heroes, also sehr, sehr viele wirklich Spieler, die kommen eigentlich fast alle von München, aus München, um München, oder sind schon seit längerer Zeit in München, so wie ich ja letzten Endes auch, oder ein Roy Friedrich, der Roy ist, glaube ich, seit 2009 auch in München, also den darf man auch schon als Halbmünchner bezeichnen. Genau, und so kam das eigentlich alles erst zustande. Dann hatte Mihai, wie gesagt, in der Corona-Zeit dann auch viele Sponsoren und Partner gefunden, die das Projekt zum Glück unterstützen. Auch da ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man zu so einer schwierigen Zeit, wo es ja auch den Firmen selbst nicht unbedingt immer so prickelnd ging, dann so viele Partner und Unterstützung findet. Aber das hat uns dann auch darin bestärkt, dass das, denke ich, der richtige Schritt war. Diese Saison wird zum Lernen werden. Ja, also wir haben gerade den Mindestetat, dass wir halt den Spielern zumindest ein Dach über dem Kopf und ein bisschen was bezahlen können, damit sie was zu essen haben quasi. Aber es ist jetzt keiner, wird hier wirklich richtig bezahlt. Aber die spielen alle, weil sie quasi die Chance sehen und Bock drauf haben. Wir ihnen mehr oder weniger die Plattform bieten können, erste Liga zu spielen. Genau, und so sind wir, glaube ich, back to the roots, wie unter Haching vor, glaube ich, über 20 Jahren angefangen hat. Abenteuer, erste Liga und dann mal schauen, wie es weitergeht.
Und wie hast du davon erfahren? Also warst du von Anfang an mit im Boot, als es darum ging, okay, wir planen jetzt erste Liga, oder zu welchem Zeitpunkt bist du hinzugestoßen?
Ich hatte ja eigentlich in Friedrichshafen auch noch, also nicht Vertrag, aber ich hatte in Friedrichshafen schon zugesagt, wo ich eben letzte Saison als Co-Trainer war und dann auch dort aufgrund der ganzen Corona-Geschichte konnten die mir kein neues Angebot machen. Und aufgrund dessen bin ich natürlich dann erst, auch habe ich mich andersweitig ein bisschen umgeschaut. Und genau, dann hat der Mihai mich irgendwann angerufen und hat gesagt, so, wir planen übrigens jetzt doch erste Liga, ob ich mir vorstellen könnte, da auch zumindest unterstützend dabei zu sein. Und dann musste ich das noch mit meiner Familie eben kurz besprechen oder klären. Und genau, jetzt sind wir letzten Endes hier in München wieder final gelandet. Dazu passend ja auch, wir haben letztes Jahr hier 10 Minuten von Unterhaching weg ein Haus eben gekauft und sind da jetzt am Renovieren oder Sanieren. Und Wanderleben zu Ende, erst einmal.
Musstest du da eigentlich quasi nicht lange überlegen?
Ja, also wie gesagt, das ist ja auch alles diese Erfolge, die du jetzt da aufgezählt hast. Im Detail weiß ich das gar nicht mehr so genau unbedingt, aber das ist auch schon eine große Dankbarkeit an Unterhaching. Hier hatte ich letzten Endes als Spieler meine prägendste Zeit, ja, die größten Erfolge durch Unterhaching oder auch zum Großteil durch Unterhaching sind die ganzen Länderspiele und Erfahrungen, die ich im Ausland auch sammeln durfte, erst zustande gekommen. Und von daher ist es halt auch, sag ich mal, will ich jetzt dem Verein auch da ein bisschen was zurückgeben. Und deswegen, man musste das schon überlegen. Ja, es ist natürlich schon, jetzt auch wenn man aus Friedrichshafen kommt, halt ein ganz anderes Level jetzt, was nächstes Jahr da erreicht werden soll, auch von Vereinsseite aus. Aber genau, letzten Endes passt das alles soweit und haben wir uns gefunden. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch, dass es dann jetzt endlich losgeht.
Du hast gerade schon angesprochen, Friedrichshafen, ein ganz anderes Level zur Erklärung. Also Friedrichshafen, einer der top-deutschen Vereine, 2007 als erste deutsche Mannschaft überhaupt die Champions League im Volleyball gewonnen. Top-Bedingungen dort auch, was die Strukturen außen rum gehen und jetzt eben Haching, kleiner Etat, wenig Hauptamtliche dort. Was war für dich die größte Umstellung jetzt von Friedrichshafen nach Haching?
Ich denke mal, ganz einfach gesagt, das Alter. Selbst ich bin jetzt auch in meinen letzten Jahren als aktiver Spieler, sei es in Haching oder in Frankfurt gewesen, war ich ja schon gewohnt, mit jungen Spielern zu arbeiten. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt in Haching habe ich ja gemerkt, dass auch die jungen Spieler, die, mit denen ich zusammengespielt habe, die waren halt trotzdem im Schnitt wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahre älter als die, die wir jetzt haben. Wir haben, also aktuell liegt da, haben wir zwischen 16 und 20 eigentlich unseren Großteil an Spielern. Sonst war ich zwischen 19 und 22 gewohnt. Und diese 3, 4, 5 Jahre Unterschied, die merkt man natürlich schon in einem Entwicklungsstatus vom Spieler. Das heißt auch, ich muss mich da erst wieder neu orientieren, neu zurückdenken. Wie war ich denn als 17-Jähriger? Was braucht man da oder was habe ich da gebraucht? Was ist auch quasi was darf man denen alles noch verzeihen? Ja, und da kommt halt einiges mehr dazu als, wie gesagt, 5 Jahre später. So ist es aber. Und der Lernprozess für mich ist sicherlich noch lange nicht abgeschlossen. Ich lerne immer wieder nochmal neue Sachen dazu, eigentlich jeden Tag. Und das ist aber auch genau das, was es dann wiederum ausmacht. Und wo ich finde halt auch, was Spaß macht, man lernt einfach dazu und genau, zieht da viele Sachen und kann dann auf längere Frist hoffentlich auch dazu beitragen, dass es eben dann, dass gewisse Sachen jetzt aus volleyballerischer Sicht und auch vielleicht sogar auch aus persönlicher Sicht, dass die Jungs einfach da älter werden, in Anführungsstrichen, und wachsen. Und genau, darauf bin ich schon sehr gespannt.
Aber es ist ja bestimmt auch eine komplett andere Situation für dich bei Friedrichshafen. Das waren alle schon voll Profis, du hast gesagt, sie waren auch älter. Und die jungen Spieler brauchen ja bestimmt auch eine ganz andere Ansprache.
Also das ist sicher schon so, dass man eben, umso jünger man ist, umso einfacher lernt man ja letzten Endes. Ne? Das ist ja bekannt. Und von daher, wie gesagt, hoffe ich natürlich auch, dass man in dem Lernprozess eben noch besser, schneller weiterkommen kann. Und das ist genau eigentlich jetzt auch die Challenge, wo ich halt spannend finde, auch dann wiederum dann zu sehen, ob es da einen Unterschied gibt, ob man das mit 19, mit 21 noch genauso kann, mit 16. Also das ist genau das, wo ich ja selber auch mich ausprobieren muss, sage ich jetzt mal. Mein Vorteil daran ist vielleicht auch, dass ich noch nicht ganz so alt bin. Also ich bin ja selber erst in Anführungsstrichen 34. Bin jetzt von den 16-Jährigen nicht so weit weg, wie wenn ich jetzt nochmal 10, 15 Jahre älter wäre. Auch wenn das nicht bedeutet, dass ich deren Sprache immer verstehe. Also es gibt schon immer mal wieder Wörter, die sich da untereinander erzählen. Die muss ich mir dann schon mal erklären lassen. Was war es letztens? Keck. Ja, also da habe ich halt auch gefragt, was bedeutet das denn? Und dann habe ich eine Erklärung bekommen. Weiß nicht, ob man die jetzt hier, was das dann am Schluss genau bedeutet, erklären sollte, aber das war schon, da musste ich einfach neben dran standen. Ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen oder was sonst soll, aber das Wort habe ich noch nie davor gehört und bin jetzt auch wieder um ein Wort reicher in meinem Wortschatz.
Also hast auch du sehr viel in den letzten Wochen dazu gelernt. Ja, ihr trainiert ja schon eine Weile zusammen. Was ist dein Eindruck? Kann es vielleicht auch so ein Vorteil sein, dass du eben so viele junge, vielleicht auch noch ein bisschen unerschrockenere Spieler mit dabei hast?
Ja, genau. Also das Jung ist auch normalerweise auf dem Level, ist schon auch mit hungrig. Also man hat selten jetzt junge Spieler, die dann auch wirklich faul sind. Das kommt selten vor. Die schaffen es halt meistens nicht bis dahin. Und dieses Hungrige ist schon was man jetzt halt, was wir versuchen müssen auszunutzen. Ja, wir sind hungrig zu lernen, wir sind hungrig zu spielen, wir sind hungrig, hoffentlich zumindest, jeden Tag zu trainieren oder dann, wenn halt Training ist. Und genau, das ist halt schon so ein Vorteil, der letzten Endes, den wir haben. Andererseits ist natürlich auch wichtig, dass man erfahrene Spieler dabei hat, die einen, wenn es auch mal ein bisschen schwieriger ist, dann auch mit an die Hand nehmen können, die sagen so und jetzt machen wir das so und so und dann wird es auch gemacht. Da haben wir eben ein, zwei, die auch da schon erfahrener sind, mit einem Roy Friedrich oder auch der Jonas Sagstetter, muss man ja mit seinen 21, er ist der Einzige, der auch schon Erstliga-Erfahrung hat, dann auch schon wieder zu denen nennen, die da ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber ja, also das ist, denke ich mal, diese Unerschrockenheit, ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht bei den ersten ein, zwei Spielen schon da ist, aber das erhoffe ich mir dann doch, dass wir da eben auch mit diesem nötigen, ja, keinen Druck zu haben und dann halt unser Leistungsniveau auszurufen, das erhoffe ich mir eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, dass wir das dieses Jahr oft zeigen können.
Kein Druck, du hast angesprochen, also in der kommenden Saison wird auch kein Verein absteigen, weil man gesagt hat von der VBL-Seite aus, wegen der Corona-Situation wird keine Mannschaft absteigen. Was ist denn trotzdem dein sportliches Ziel? Was muss passieren, damit du am Ende der Saison sagst, okay, das war für uns eine gute Saison, ich bin zufrieden?
Also der Nicht-Abstieg war unter anderem in unseren Planungen schon auch gar nicht so unerheblich wichtig, weil dadurch einfach für uns jetzt auch die Gewissheit gegeben ist, dass wir zumindest für zwei Saisons auch planen können. Ja, sonst ist natürlich, du steigst auf, hast eigentlich im ersten Jahr nur damit zu kämpfen, sportlich dich irgendwie nicht wieder direkt abzusteigen, sondern drin zu bleiben. Und so können wir jetzt halt sportlich, sage ich mal, in Ruhe arbeiten, können den ganzen jungen Spielern, wie ich schon gesagt habe, die ja eigentlich die wenigsten Erstliga-Erfahrung haben, die Chance geben, sich auch an das Niveau zu adaptieren, anzupassen, zu merken, hoppsala, das und das fehlt noch oder das und das geht mittlerweile auch schon deutlich besser und können uns eben auch außenrum, was halt, denke ich, auf langfristige Sicht auch wichtig ist, auch eben solche Sachen Fokus legen, ja, dass wir jetzt eben nicht nur alle, die im Verein arbeiten, gucken müssen, dass wir, wie gesagt, nicht Abstieg, nicht Abstieg, nicht Abstieg und für alles andere bleibt keine Zeit, sondern wir können uns auch im Hintergrund ganz in Ruhe auch auf eine nächste Saison, hoffentlich normalere Saison dann auch vorbereiten und aufstellen. Und genau, also das ist, war wirklich ein, auch für unsere Entscheidung ein durchaus wichtiger Schritt auch von der Liga. Und sportlich gesehen ist es dann halt schon genau das. Also die Jungs müssen das Erstliga-Level erst einmal selber spüren und erlernen und erfahren und sich anpassen. Und wie gesagt, ich denke, diese Saison wird der Fokus sehr, sehr viel auf uns selber sein. Ich möchte eigentlich, dass wir nach den Spielen rausgehen und sagen, jawohl, wir haben aus unserer Sicht ein gutes Spiel gemacht. Und das Ergebnis entscheiden dann oftmals trotzdem die Gegner, weil sie einfach vom Erfahrungsschatz, vom Level her wahrscheinlich eine Kante drüber sind. Wenn die gut spielen und wir gut spielen, dann werden wir wahrscheinlich nicht so viel holen. Aber was ich halt will, ich möchte, dass wir wirklich bei jedem Spiel sagen können, jawohl, das war ein gutes Spiel. Und sobald einer eben schwächelt, dann müssen wir da sein und sagen, jawohl, und jetzt müssen wir eben auch unser gutes Spiel machen. Und dann haben wir nämlich auch eine Chance, mal zu gewinnen. Also das ist eigentlich das Ziel, was ich jetzt so für uns als Team verfolge. Also Fokus voll auf uns, nicht irgendwie was ergebnisorientiert oder gegnerorientiert oder sonst irgendwas, sondern wir müssen gut spielen und alles andere überlassen wir den anderen.
Dann planst du ja sicherlich auch für als Trainer auch, dein Team zu entwickeln über diese zwei Jahre. Gab es denn bei dir früher etwas, was du an deinen Trainern immer gesagt hast, okay, das fandest du gut, irgendein Trainer, der dich inspiriert hat, wo du sagst, okay, das möchtest du auch versuchen, deinen Spieler weiterzugeben?
Ja, viel letzten Endes. Ich hatte ja viele Trainer und ich denke, jeder Trainer macht Sachen gut, macht auch Sachen schlecht. Das wird mir genauso gehen. Und da aus, also aus diesem ganzen Potpourri letzten Endes schon, die ich als Trainer hatte, waren wirklich viele Sachen dabei, wo ich schon sagen muss, jawohl, das hat mir halt gut gefallen oder das eben auch nicht so gut, das möchte ich irgendwie anders regeln. Ob ich es besser mache, dann besser regeln, keine Ahnung. Das muss man jetzt ja auch andere Leute fragen. Aber natürlich, das sind alles Erfahrungen, die man gemacht hat, die nehme ich alle mit, ja, von jedem einzelnen Trainer. Also da gibt es jetzt keinen, den man eigentlich besonders herausheben könnte, sondern das nimmt man alles mit und versucht daraus eigentlich sein eigenes Ding zu machen. Das ist für mich sowieso auch für jeden Spieler, das möchte ich bei jedem Spieler. Jeder, man kann Vorbilder haben, aber jeder ist halt anders, individuell, und auch das sollte sich in seinem Spiel, in seiner Person, Persönlichkeit widerspiegeln. Und auch so versuche ich letzten Endes, dass ich halt meinen eigenen Stil kreiere, mir authentisch bleibe und trotzdem halt, wie gesagt, den Jungs so viel wie möglich noch beibringen kann.
Was ist dein Stil, die Philosophie, die du verfolgst?
Gute Frage, ja. Also wie gesagt, letzten Endes denke ich schon, ist es halt erst einmal, gerade wenn man in dem Alter redet, geht es auch darum, die Jungs einfach erwachsener werden zu lassen. Solange die sich persönlich weiterentwickeln, werden die sich sportlich auch automatisch weiterentwickeln. Ja, also wie gesagt, gerade jetzt in der Anfangszeit, wie ich auch vorher schon gesagt habe, wo man sich erst wieder adaptieren muss, da sind einfach viele Sachen, die hat man nicht mehr auf dem Schirm, wie es denn früher so war. Da sind sicherlich einige Punkte dabei, wo man ja einfach relativ schnell, keine Ahnung, sei es Disziplin oder Ordnung oder was der Teufel was, einfach relativ schnell, relativ weiterkommen kann. Und das bringt einen ja dann auch in anderen Lebensbereichen immer weiter. Wie gesagt, das Sportliche kommt dann halt noch on top. Aber das ist das Erste, dass ich denke, halt das Wichtige ist, dass die Jungs sich persönlich weiterentwickeln und da auch viele gute Erfahrungen oder viele Erfahrungen prinzipiell machen, gut oder schlecht. Wie gesagt, lernen tut man aus allem. Und dann, was mir eigentlich schon auch noch wichtig ist, dass man halt ehrlich und authentisch ist. Ja, also es bringt jetzt nichts, wie gesagt, irgendwie, man hat ein Idol und versucht jetzt alles genauso zu machen wie der. Das wird, denke ich, nicht auf lange Sicht gut gehen, weil jeder ist einfach, wie gesagt, sehr verschieden von den Eigenschaften, vom Know-how, von irgendwas. Der eine lebt davon, der andere dort, eben mehr davon. Der nächste ist in der Theorie halt super ausgebildet. Ja, das kann ich jetzt bei mir natürlich nicht sagen. Ich komme ja eher vom praktischen Part. Aber da ist jeder einfach, hat sein eigenes Ding und muss auch seinen eigenen Weg letzten Endes suchen. Und darum geht es bei mir letzten Endes. Also da denke ich, dass halt dass man authentisch sein muss. Ja, das bringt, wie gesagt, nichts dann, irgendjemand anders zu imitieren, sondern man muss sein, wie man ist. Und genau, dann schauen, wie es bei den anderen ankommt.
Stichwort Ehrlichkeit oder authentisch sein. Du hast einmal in einem Interview bei den Rhein-Main-Volleys gesagt, manchmal muss man den Trainer auch anlügen. Was sagst du jetzt als Trainer zu der Aussage?
Genau das Gleiche. Ja, also das ist auch, dazu stehe ich nach wie vor. Das sollte nicht ständig passieren, aber das war auch mit meiner Aussage damals nicht gemeint. Aber als Trainer steht man nicht auf dem Feld. Man steht nur außerhalb, kann nicht aktiv eingreifen. Und als Spieler bist du aktiv involviert. Und wenn du als Spieler, der aktiv in das Ganze involviert ist, das Gefühl hast, so, und jetzt passiert das, dann muss man, ich sag mal, man braucht einen gewissen Erfahrungsschatz dazu und vielleicht sollte man auch sich selber einschätzen können, ob man so eine Entscheidung gut treffen kann oder ob man das eher anderen überlässt. Also das ist ja auch nicht, dass jetzt jeder einfach immer sagt, ja, jetzt möchte ich aber das so machen und so machen. Das war auch mit der Intention nicht gemeint, sondern manchmal hat man als Spieler, als erfahrener Spieler, was er damals schon war, einfach das Gefühl, das wird jetzt so und so passieren und dann ist quasi in dem Moment jetzt, da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann müssen wir das jetzt einfach so machen. Egal, was jetzt die taktische Vorgabe ist. Genau. Und auch das, meine Spieler sind keine Maschinen. Das heißt, ich drücke nicht einen Knopf und die machen das, was ich will, sondern jeder Spieler hat individuelles Potenzial und steht eben alleine und selbstständig auf dem Spielfeld, muss selbstständig Entscheidungen treffen. Auch das ist wiederum dann für eine persönliche Entwicklung halt ganz wichtig. Und genau, wenn die Entscheidung haben, dass es anders ist, als was ich jetzt denke, dann ist das in Ordnung. Und auch das war mir damals schon bewusst, solange ich Recht habe, ist alles kein Problem. Und so Problem wird es nur, wenn der Trainer Recht hatte und ich nicht. Ja, dann muss man das natürlich, muss man das hinterher auch ausbaden können. Und es muss einem halt auch bewusst sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ein Spieler eine andere Entscheidung trifft, als ich das in dem Moment sagen würde und er Recht hat, das Ziel oder der Erfolg gibt einem Recht. Punkt.
Und was passiert bei dir, wenn der Spieler dann nicht Recht hat?
Das werden wir dann noch sehen. Ja, also das ist ja dann auch immer, das kann man ja auch nicht pauschal sagen. Das ist auch ganz individuell zu regeln, wann war das, zu welchem Zeitpunkt, welche Art der Entscheidung war jetzt, war es. Da gibt es ja 1000 verschiedene Variablen. Aber ja, wie gesagt, jeder muss damit leben, er kann das machen und dann muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Es ist wie mit allem, was man halt so tut. Man trifft eigene Entscheidungen und muss dafür halt dann auch gerade stehen.
Ja, vielleicht ist das auch einfach ein Punkt, wo es vielleicht sehr gut ist, dass du eben noch nicht so lang oder dass du überhaupt sehr erfolgreich auch selber aktiv Profi warst und vor allem, dass es auch noch nicht so lang her ist, weil der Wechsel von dir von aktiver Spieler zu Trainerbank ging relativ schnell und Ursache oder Ausgangspunkt war, ist eigentlich eher eine traurige. Du hast dich nämlich 2018 bei einem Spiel sehr schwer verletzt am Fuß, warst dann lange in Reha und hast eigentlich ein Jahr lang versucht, irgendwie aktiv als Spieler zurückzukommen. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo dir klar wurde, das war's, die Verletzung ist so schlimm, ich muss meine Karriere beenden?
Ja, also das war auch wieder, oftmals werden Entscheidungen ja auch so ein bisschen forciert, sage ich jetzt mal. Nicht direkt abgenommen, aber forciert. Ich hatte, glaube ich, 14. April oder sowas, also Mitte April, hatte ich eben die schwere Verletzung im Halbfinale in Berlin. Habe dann ein halbes Jahr, bin dann, ja, Diagnose war, dass eigentlich nichts Schlimmes ist. Habe dann ein halbes Jahr das konservativ probiert, wieder durch Reha in den Griff zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Habe mich dann entschlossen, mal in den Fuß reinschauen zu lassen. Hatte dann kurz vor Weihnachten eine OP. Und habe dann eben wiederum probiert, bis April wieder quasi fit zu werden. Und war auch schon im Training wieder involviert. Wäre unsere Saison damals vielleicht ein bisschen länger gegangen und nicht schon im Viertelfinale zu Ende gewesen, hätte es vielleicht sogar für den einen oder anderen Einsatz auch noch gereicht. Aber gut, hat da nicht sollen sein. Gleichzeitig kam dann natürlich aus Friedrichshafen eben das Angebot, die Co-Trainerstelle zu machen bei meinem damaligen Trainer aus Frankfurt, den ich auch schon in der Junioren-Nationalmannschaft hatte und wir wirklich halt schon immer sehr gut auch zusammengearbeitet haben. Bei den Österreichern war ich eben auch schon bei ihm als Co-Trainer in den 2 Jahren zuvor aktiv und habe da meine ersten Trainerstunden schnuppern dürfen quasi. Genau, und dann kam eben das Angebot und dann war natürlich die Kombination aus, okay, Fuß ist noch immer nicht so, wie man sich das wünscht. Und man hat die Chance, beim Rekordmeister nach wie vor in Friedrichshafen als Co-Trainer anzufangen. Hat dann natürlich, ja, ist halt wie so ein Puzzle oder wie so Tetris, ist halt letzten Endes sind die Steinchen gefallen. Und dann gab es auch dann war das halt auch relativ klar, ja, dann, dass das so kommt. Ich hätte vielleicht noch 5 Jahre spielen können oder von mir aus auch, wenn es hochkommt, 8, ja. Aber es war halt zeitlich begrenzt. Das war mir schon auch klar. Und bevor man sich dann da noch quasi rumkrebst und sagt, ja, und man erreicht das Leistungslevel von davor nicht mehr, ist es besser, dann was anderes zu machen, wo man sich neu verwirklichen oder ausprobieren kann. Und deswegen, genau.
Aber der Trainerjob war bei dir ja schon etwas, das jetzt nicht ganz vom Himmel gefallen ist. Du hast nämlich schon, während du Spieler warst, deinen Trainerschein gemacht. War es was, das du dir schon immer hast vorstellen können für deine Karriere danach?
Ehrlicherweise ja. Also das konnte ich mir schon lange vorstellen. Ich musste mir auch mal von vielen Trainern wieder anhören, dass ich der Trainer dann auf dem Feld war. Also das kam ja nicht von ungefähr. Mein damaliger Landestrainer in Baden-Württemberg hat mit 12 schon gesagt, ja, du wirst dann irgendwann mal mein Nachfolger, so ungefähr. Also irgendwie, das, da war mir das natürlich noch nicht bewusst und so. Aber wie gesagt, die letzten Jahre, dann auch gerade, wo ich wieder aus dem Ausland zurückgekommen bin, nach Herrsching und dann noch in Frankfurt, da war es schon mein, also mir hat es einfach Spaß gemacht, mit den jüngeren Spielern in dem Team zu arbeiten. Und von daher, ja, war es eigentlich da schon klar, dass ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann. Andererseits muss natürlich auch, es im Volleyball jetzt ja nicht wie im Fußball oder sonst irgendwie, das Geld oder Stellen en masse vorhanden sind, die man nur mit dem Fingerschnipsen quasi dann kann man sich aussuchen. Sondern es muss halt schon auch wirklich was sein, das einen, sage ich jetzt mal, wirklich interessiert und eine Challenge darstellt. Und ja, wie gesagt, so kam letzten Endes alles, wie es jetzt ist.
Quasi dann eigentlich nur vom Trainer auf dem Feld zum Trainer an der Seitenlinie. Aber es ist ja schon eine ganz andere Rolle, weil man nicht mehr auf dem Spielfeld steht, man kann nicht mehr die Momententscheidung so wirklich treffen. War es für dich eine große Umstellung, diese neue Rolle einzunehmen?
Das größte Problem war Tatsache, ja. Erstmal habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich mich ja ganz aufs Trainersein fokussieren und muss eben nicht nebenher auch noch ein bisschen Volleyball spielen. Die Umstellung, dann war schon das zu merken, man hat einfach nicht mehr aktiv Einfluss auf das, was passiert. Das war schon nicht so einfach, weil, wie gesagt, ich war ja auch sonst, denke ich, eher ein Spieler, der immer versucht hat, Einfluss auf so ein Spielgeschehen und auf so ein Team auch zu nehmen. Und das ist Tatsache mit eine sehr, sehr große Umstellung gewesen oder immer noch, dass man halt einfach dieses Aktive, man kann nicht mehr jetzt Sachen einfach vormachen, also vorleben nur und sagen, so, wir machen jetzt das so und so und dann mache ich das als Spieler eben, sondern ich kann jetzt nur erzählen. Ja, und auch das ist natürlich dann, letzten Endes kommt es anders bei den Spielern dann oder rüber. Und genau, ich denke, deswegen ist es absolut wichtig, dass man halt auch im Team so ein, zwei Leute hat, die genau das aber machen, ja, mit denen man viel im Austausch ist und die dann quasi den Job, den ich damals gemacht habe, jetzt für mich übernehmen, weil ich denke, dass es halt so viel einfacher und auch viel effektiver und auch eminent wichtig ist für so ein Team, dass man so ein, zwei Leute hat, die da eben vorangehen.
Welche Spieler sind es bei dem Team, die du so als diese Leader, nenne ich es jetzt mal, auserkoren hast?
Ja, wir sind ja noch nicht so weit, aber ich denke, alleine vom Erfahrungsschatz können das halt eigentlich, ist das sehr wahrscheinlich da ein Roy Friedrich oder auch ein Jonas Sargstetter. Bei ein, zwei Jüngeren könnte ich mir das durchaus auch noch vorstellen, dass sie das Potenzial dafür haben, sowas zu machen. Genau, also das ist schon, hängt halt letztendlich auch immer mit, schon mit Erfahrungsschatz und so weiter auch zusammen. Aber das sind aktuell, sind es die zwei, wie gesagt, von den Jüngeren erhoffe ich mir halt, dass das ein oder zwei, drei auch noch mit hinkriegen und dann wäre mir auch nicht bange für den Rest der Saison.
Ihr habt euch den Slogan Local Heroes auf die Fahne geschrieben. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was genau steckt dahinter?
Ja, wir haben ja letzten Endes dieses Jahr, auch natürlich aufgrund der mangelnden finanziellen Sache, haben wir halt Tatsache eigentlich nur Spieler, die, wie gesagt, die mit München Verbindung haben. Das heißt, sie kommen aus München oder sind eben wie Roy Friedrich seit 10 oder 11 Jahren in München. Ich bin ja auch letzten Endes 2006 hierher gekommen, hatte seitdem immer eine Wohnung hier in München oder meine Frau. Also wir haben alle ein Background, ja. Dann haben wir zwei, drei, die schon 3, 4 Jahre in München sind, um zu arbeiten. Und genau, so haben wir halt eigentlich nur bis auf einen einzigen Spieler, der Simeon Topuzlev, der Bulgare ist, das ist der einzige, aber der spielt auch schon das dritte Jahr jetzt wieder in Unterhaching, die halt mit Unterhaching in gewisser Weise oder mit München eine Verbindung haben. Ja, die beiden Sargstetters, der Jonas war eben beim U20 Deutsche Meisterschaft, hat er für Unterhaching in der Jugend gespielt, ist jetzt wieder zurückgekommen. Der Benny war in Herrsching, also hat auch Münchner schon Vergangenheit. Und das, genau, ja, von unserem Konkurrenten. Und ja, deswegen, also passender als dieses Jahr, muss ich ehrlicherweise sagen, konnte man den Titel noch niemals vergeben, denke ich. Weil es gibt einfach keinen, der nicht mindestens seit 3 Jahren mit Unterhaching, mit München zu tun hat.
Wir haben es eingangs schon mal ein bisschen angesprochen, aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Diese Saison werden nur 11 Teams in der ersten Liga starten. Letztes Jahr waren es noch 12, unter anderem auch deshalb, weil 3 Teams aus der ersten Liga ausgestiegen sind. Alle eigentlich aus finanziellen Gründen. Und wenn man jetzt einmal eine längere Periode anschaut, also in den letzten 7 Jahren sind insgesamt 8 Vereine haben sich aus der ersten Liga zurückgezogen, weil sie sagen, okay, mit den ganzen Statuten, mit den ganzen Lizenzvorgaben, sie schaffen das auch finanziell nicht mehr. Warum glaubst du, ist das so ein Problem und ein strukturelles Problem im Volleyball, dass es irgendwie nicht wirklich möglich ist, das Ganze nachhaltig zu gestalten?
Da sind natürlich auch ganz viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Ja? Wo fängt man da an? Erstens geht es natürlich los, Volleyball ist eine Randsportart, ja, ist auch noch deutlich meines Erachtens, auch wenn man das nicht gerne sagt, aber hinter Handball, Basketball, Eishockey sind wir im Volleyball einfach deutlich hinten dran, sowohl was die Fernsehzeiten betrifft, als auch was die ganze professionelle, in Anführungsstrichen, Organisation, sprich bezahlte Organisation betrifft. Egal, ob das jetzt die Liga oder die einzelnen Vereine selber sind. Also ich glaube, im Basketball hat halt die Liga 16 oder 18 Mitarbeiter für 18 Teams. Und da reden wir nur von der ersten Basketball-Bundesliga Männer. Und im Volleyball sind wir, glaube ich, bei um die 10 oder sowas für männlich, weiblich, erste und zweite Bundesligen. Also da sind wir einfach von der Manpower her nicht so auch. Genauso ist es in den Vereinen. Jeder Verein im Basketball hat natürlich viel mehr Leute im Background, haben allerdings halt auch höhere Zuschauereinnahmen, sprich sind für Sponsoren interessanter, können dadurch mehr, haben dadurch höhere Budgets, und so wird das Ganze ja wieder stimmig. Ja. Und da sind wir halt leider sehr weit hinten dran. Und die Frage ist schon auch, wie man das halt wirklich verringern kann, ja, diesen Gap zwischen den anderen und uns. Und ist halt mit Fernsehzeiten geht es weiter, dass wir da einfach nicht so präsent sind. Also wir sind froh, wenn wir Fernsehzeiten haben. Und letztes Jahr hatten wir, glaube ich, auch so viel wie nie. Und trotz alledem ist es halt nicht ausreichend. Und geschweige denn, würde irgendjemand von uns auch nur einen Cent an Geld sehen, sondern wir müssen froh sein quasi, wenn wir nichts bezahlen müssen dafür, dass wir im Fernsehen kommen. Und diese ganze Problematik, und wie gesagt, da gibt es noch tausend andere Dinge, aber das ist, glaube ich, somit das Grundprinzip, macht es halt einfach schwer, da wirtschaftlich das wirtschaftlich eben so zum Laufen zu bringen. Und dann haben wir eben die Vorgaben der Liga, die gewisse Standards haben wollen, damit man eben das ganze Produkt auch besser verkaufen kann. Was ich denke, ist einerseits natürlich auch absolut sinnvoll, dass man das machen muss. Andererseits denke ich halt auch, muss man auch immer wieder auf die einzelnen Standorte selbst zurückkommen und schauen, macht denn das auch wirklich für jeden einzelnen Standort Sinn? Ja, ich kann jetzt halt ein ganz einfaches Beispiel, ich kann ja jetzt nicht sagen, in jeder Halle müssen mindestens 2.500 Leute sein. Oder die muss 2.500 Leute groß fassen. Ja, das ist natürlich, ob ich jetzt in Berlin spiele, mittig zentral, oder dann, wäre es das Beispiel, in Königs Wusterhausen, was halt eine Stunde außerhalb ist, da in Brandenburg. Muss das die gleichen Anforderungen sein, weil bei dem einen habe ich halt 4 Millionen Menschen und beim anderen habe ich halt ja, 40.000 Menschen in Einzugsnähe. Und dann ist solche Sachen, die könnte man vielleicht einfach auch besser lösen. Ist natürlich auch wieder mehr Arbeit, wenn man individuelle Lösungen, also so beißen wir uns quasi selber ständig in den eigenen Schwanz und kommen dann nicht wirklich raus. Ja.
Aber du hast es auch am Anfang angesprochen, ihr habt bestimmte Bedingungen, also der TSV Unterhaching hat bestimmte Bedingungen gestellt, dass sie in die erste Liga gehen, und darunter waren auch ja, ein paar eben diese Lizenzanforderungen teilweise. Kannst du da mal was rausgreifen, was ihr da quasi verhandelt habt mit der VBL, was jetzt zum Beispiel nicht erfüllen musst und was bei euch so ein großes Hindernis war?
Gut, also die Lizenzgebühren, das weiß ich, die zahlen wir dieses Jahr offiziell wie ein Zweitligist. Die liegen natürlich dann schon einiges unter dem eines Erstligisten. Es wurde auch uns erlassen, wir hätten jetzt, glaube ich, nicht zwingend einen Hallenboden auslegen müssen.
Genau, vielleicht zur Erklärung. Es sind in den Hallen dann nicht so die normalen Hallenböden, sondern man legt meistens noch einen parkettähnlichen Boden drauf, auf dem man dann tatsächlich spielt.
Genau, dass einfach diese ganzen Linien, die natürlich in den Turnhallen für andere Sportarten auch benötigt werden, dass es eben ein klares Bild gibt, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer, als auch für die Schiedsrichter, wird dann Boden einfach ausgelegt, der dann nur das Volleyballfeld beinhaltet. Und optimalerweise sollte der auch noch abgerundet werden mit LED-Banden, dass man einfach da auch, sage ich jetzt mal, ein optisch einfach ein schönes Bild auch bekommt, sowohl für Zuschauer in der Halle als auch eben am Fernsehen. Und auch diese Banden wurden dieses Jahr zum Beispiel nicht verpflichtend gemacht. Ja. Also da wurde uns, wie gesagt, schon auch einiges entgegengekommen, weil sonst wäre es halt einfach finanziell, muss man ganz ehrlich sagen, nicht möglich gewesen. Ich meine, wenn man so einen Hallenboden neu kaufen müsste, wie gesagt, wir haben ihn jetzt dann von Eltmann, die ja Insolvenz angemeldet haben, hat sich der Verein konnte da ein Schnäppchen machen, aber wenn ich den neu kaufen muss, dann kostet der halt 60.000 Euro. Wenn ich diese LED-Banden neu kaufen müsste, dann würden die 80.000 Euro kosten. Und wie soll man denn 140.000 Euro einfach mal so der Gap zwischen erster und zweiter Liga ist sicherlich auch irgendwo um den Dreh oder noch höher und das halt nochmal on top setzen. Also das ist eigentlich, war einfach nicht möglich dieses Jahr und deswegen sind wir da schon sehr froh, dass wir ja, wie gesagt, da auch das entgegenkommen, nicht nur der Liga, sondern auch wirklich der anderen Vereine, da, dass das so alles geklappt hat.
Genau, die mussten nämlich dann auch quasi drüber abstimmen oder da wurde drüber abgestimmt, ob ihr unter diesen Voraussetzungen dann eure Lizenz erhaltet. Jetzt verschärft natürlich aber Corona die Lage nochmal für viele kleine Clubs. Der Sprecher der Deutschen Volleyball-Bundesliga, Andreas Balburg, hat gesagt, ich denke, dass wir in der Entwicklung unseres Sports um mindestens 2 Jahre zurückgeworfen werden. Teilst du diese Einschätzung?
Naja, man muss ja erstmal abwarten, was dieses Jahr wirklich wird. Ne? Also ich bin ja allgemein, verfolge ich alles so, was an Volleyball ein bisschen interessant ist. Viele Ligen sind schon losgegangen in Europa, in der Türkei, in Polen, in Italien und Champions League auch im Volleyball. Und was halt schon einfach ein wiederkehrendes Bild ist, was man davor nicht kannte, ist, wie viele Spiele abgesagt, verschoben oder sonst irgendwas sind. Und ich vermute mal, das wird sich jetzt nicht großartig ändern. Ja. Also solche Sachen werden uns dieses Jahr relativ sicher verfolgen und in welchem Ausmaß das wirklich stattfindet. Aktuell würde ich sagen, dass es 40% schon der Spiele sind, die betroffen sind, die nicht stattfinden können oder verschoben werden oder sonst irgendwas. Muss ich einfach zeigen, wie die Saison überhaupt zustande kommt, zu Ende gespielt wird letzten Endes. Ja, anfangen kann man immer, aber man muss dann halt auch einen Weg finden, wie soll man so eine Saison zu Ende spielen. Jetzt haben wir natürlich in Unterhaching noch keinen zeitlichen Stress mit Europapokal, aber jeder, der Europapokal selber spielt, ich meine, ich war letztes Jahr eben in Friedrichshafen, da sind halt einfach, kommen 6 Wochen dazu, wo man Doppelspieltage hat, haben wir jetzt nicht. Dazu kommt der Pokal, der ja dieses Jahr auch begrenzt wurde und trotzdem sind, wenn man ins Finale kommt, sind es 3 Spiele mehr. In der Champions League kann man bis zu, glaube ich, 12 Spielen mehr haben, wenn man ins Finale kommt. Ja. Also das ist ja dann, ich weiß nicht, man kann nicht verschieben und gleichzeitig noch 20 Spiele extra machen müssen. Wie gesagt, wir in Unterhaching, wir haben damit jetzt erstmal nicht den großen Stress, aber halt alle Vereine, die da international spielen. Ich weiß nicht, wie das dann auch funktionieren soll oder kann. Das muss man halt schauen. Und alleine dadurch wird uns sicherlich das natürlich in gewisser Weise zurückwerfen. Von den Etats her, auch gerade im Volleyball, wird die Vereine sicherlich deutlich zurückwerfen oder die meisten Vereine zumindest. Aber ob das jetzt um 2 Jahre zurückwerfen ist oder nicht, das, ich meine, am Schluss ja, muss man halt schauen, wie lange ist das jetzt noch, wie lange wird das? Das ist Zukunftsseherei, Hellseherei, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Und wir zumindest werden alles dafür tun, dass es auch nicht so kommt.
Dann richten wir den Blick von der Zukunft wieder in die Gegenwart. Am Wochenende steht euer erstes Spiel an. Es geht auswärts gegen die Volleyball-Wiesn Spühl. Was erwartest du dir vom Spiel?
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Also wir haben jetzt letzte Woche Samstag das erste Mal getestet gehabt gegen Herrsching, also das erste Mal gegen den Erstligisten. Das war ganz passabel, sage ich jetzt mal. Aber es war halt ein Trainingsspiel. Und ja, ich denke mal schon, dass wir sehr viele haben werden, die sehr, sehr aufgeregt sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir das im Zaun halten können. Man kann ja auch so eine Nervosität dann auch immer in Positives ummünzen. Aber ich denke, Bühl hat keine schlechte Mannschaft, viele Erstliga-erfahrene Spieler. Von daher wird es dann gerade auswärts sehr schwer. Aber wie gesagt, der Fokus muss sein. Ich möchte, dass wir halt hinterher sagen können, wir haben ein gutes Spiel gemacht, ein gutes erstes Spiel. Und der Rest hat dann eben Bühl, wenn sie selber gut spielen, ja, haben sie gute Chancen zu gewinnen. Wenn sie selber aufgeregt sind, mein erstes Spiel ist schon auch immer so ein bisschen Überraschung, Wundertüte. Dann auch keine Fans zu Hause, was natürlich auch, oder nicht so viele Fans zu Hause, was natürlich schon auch immer mit ausschlaggebend sein kann für gerade bei Heimspielen. Ne? Das muss man alles sehen. Ich wäre zufrieden, wenn wir hinterher sagen können, jawohl, Wir haben gut Volleyball gespielt, das, was wir können. Und dann schauen wir mal.
Wie ist es bei dir da so? Bist du einer, der immer sehr nervös ist, vor allem dann jetzt auch als Trainer?
Na, nervös nicht, gespannt. Also ich nervös jetzt eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ja, da hilft mir natürlich dann auch dass ich als Spieler ja doch auch ein paar Sachen erlebt habe, habe ein paar Erstligasaisons gespielt. Nervös wird man oftmals, wenn halt was Neues ist. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt das erste Mal in einem Pokalfinale stehe oder in einem Finale um eine deutsche Meisterschaft oder sonst irgendwie, dann ist man schon, hat man eine ganz andere Nervosität. Wenn ich es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal mache, dann ist man halt gespannt noch. Ja, auch wie gesagt, gerade bei jetzt als Trainer ist natürlich, man hat nicht mehr den aktiven Einfluss. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Aber ich hoffe, dass wir, wie gesagt, dass wir uns bis dahin auch noch mal gut weiterentwickeln und ich dann auch positiv überrascht werde von meinem Team.
Ja, das hoffe ich auch, Patrick. Vielen Dank dir für deinen Besuch in der Sportrunde. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg für die Saison.
Vielen Dank.
Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.